Vinzenz will's wissen, der Podcast aus dem Vinzenz Krankenhaus Hannover. Wir sprechen mit Menschen vor Ort über ihre Arbeit, Herausforderungen, Behandlungsmethoden und geben Einblicke in die Welt eines Krankenhauses.
Herzlich willkommen zur neuen Folge Vinzenz will's wissen. Ich bin Selina und mir gegenüber sitzt heute unser Chefarzt, Professor Dr. Moritz Kleine aus der Allgemeinen Viszeral- und Onkologischen Chirurgie. Schön, dass Sie hier sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wollen Sie sich einmal noch kurz vorstellen?
Gerne. Also, wie Sie schon richtig angemerkt haben, bin ich der Chefarzt der Chirurgie und auch Leiter des Viszeral-Onkologischen Zentrums und des Pankreaszentrums und Darmzentrum, die alle zusammengehören. Und bin bereits 5,5 Jahre im Vinzenz Krankenhaus.
Ja, doch schon eine Zeit. Mhm. Vergeht wie im Fluge. Heute wollen wir uns einmal mit dem Thema Pankreaskarzinom befassen. Die Folge zum Darmzentrum, die gab es bereits im letzten Jahr. Könnt ihr auch gerne reinhören, wenn ihr wollt. Wir beginnen einfach mal ganz von vorne. Was ist denn der Pankreas?
Pankreas, die Bauchspeicheldrüse, ist ein Organ im Oberbauch, ganz hinten gelegen, ungefähr 20 bis 25 Zentimeter lang. Hat die zwei Hauptfunktionen Verdauung von Fetten und die Insulinproduktion für die Zuckerregulierung. Die Bauchspeicheldrüse hat neben den Funktionen leider die Angewohnheit, dass sie sehr schnell entzündet, wenn sie geärgert wird, entweder durch Gallensteine mit Aufstau oder Tumore. Und das macht auch die Schwierigkeit aus, wenn man die Bauchspeicheldrüse operieren möchte, weil jede Manipulation mit einer lokalen Entzündung und mit Austritt von Bauchspeicheldrüsenenzymen in das umliegende Gewebe quittiert wird und dann nicht selten zu schweren lokalen Nekrosen, also Zelluntergängen, führt.
Was bedeutet das nochmal für den normalen Patienten, also die Zell?
Genau, also die Bauchspeicheldrüsenentzündung ist ja allgemein bekannt, dass das ein schweres Krankheitsbild ist. Und das resultiert am ehesten dadurch, dass die Verdauungsenzyme, die Lipase und Amylase, dann ausgeschwitzt werden und dass dann halt lokal nicht nur die Nahrung zersetzt, sondern halt auch eigentlich das eigene Fett- und Bindegewebe zersetzt, was halt zu solchen Nekrosestraßen, also untergegangenen Zellresten führt, die wiederum einen Entzündungsprozess initialisieren und das kann halt zu schweren systemischen Erkrankungen führen.
Und kann man da irgendwie vorbeugen oder wie macht sich das bemerkbar oder macht es sich überhaupt bemerkbar?
Also die Patienten, die aufgrund eines Gallensteinleidens so also eine Entzündung entwickeln zum Beispiel, die kommen ja als schwerkranke Patienten mit stärksten Oberbauchschmerzen, die nach Lehrbuch gürtelförmig auftreten, in der Notaufnahme an. Aber die Patienten, die wir operieren, entwickeln das leider auch. Bei der Bauchspeicheldrüsenoperation selber entfernen wir einen Teil und der restliche Teil der Bauchspeicheldrüse ist in einer Großteil der Patienten, also sicherlich ein Viertel bis ein Drittel, die auch so eine Rest-Bauchspeicheldrüsenentzündung entwickeln, was dann auch nach den Operationen zu Schwierigkeiten wie Austritt von Bauchspeicheldrüsenflüssigkeit oder Entzündung mit Abszessen und so weiter im Bauchraum führt. Das ist eigentlich eines der Hauptprobleme bei der Operation an der Bauchspeicheldrüse.
Das heißt, so ein Karzinom kann man, also wenn man das behandelt, indem man sie jetzt entfernt, teilweise oder ganz, also kann man sie auch ganz entfernen? Kann der Mensch ohne Bauchspeicheldrüse leben?
Absolut. Ja, also machen wir auch so ungefähr 2-3 Mal im Jahr, dass wir die ganze Bauchspeicheldrüse entfernen müssen, entweder weil in der Mitte das Karzinom sitzt oder weil die Entzündung der Restbauchspeicheldrüse nach zum Beispiel Bauchspeicheldrüsenkopfentfernung so schwer entzündet, dass man sie zweizeitig entfernen muss. Dann nennt man das eine totale Pankreatektomie, also komplette Entfernung, was natürlich in einem Typ-3-Diabetes, das heißt, eine Zuckererkrankung führt mit völliger Abhängigkeit von Insulin, was man spritzen muss, weil es keinerlei eigene, körpereigene Insulinproduktion mehr gibt.
Und kann man das irgendwie vorbeugen oder wodurch entsteht so ein Karzinom? Also, oder gibt es Vorsorgemöglichkeiten und spielt das Alter überhaupt eine Rolle? Also weil manchmal ist es ja so, je älter man wird, desto anfälliger wird man für Erkrankungen oder ist das Alter tatsächlich komplett irrelevant?
Das Alter spielt eine große Rolle. Es gibt da gute Statistiken zu, dass das die Häufigkeit, die Maximum an Bauchspeicheldrüsenersterkrankungen im Alter von 70 Jahren liegt und mit dem Alter deutlich zunimmt. Im jüngeren Alter ist Krebserkrankung an der Bauchspeicheldrüse eine Rarität. Das ist aber natürlich auch in Abhängigkeit der Krebserkrankung, wo wir zwei große Gruppen unterscheiden. Und das hängt ab, von welchen Zellen der Krebs entsteht. Entweder der Drüsenzelle, und dann sind das Adenokarzinome, oder von den endokrinen Zellen, also den hormonproduzierenden Zellen, in diesem Fall Insulin, Glucagon und so weiter, die ganzen Hormone, die in der Bauchspeicheldrüse produziert werden. Das sind dann die neuroendokrinen Tumore, die den kleineren Anteil darstellen. Also 95% der Karzinome sind die typischen Adenokarzinome, also von den sekret produzierenden Zellen. Und nur der kleine Anteil von 5% sind die hormonproduzierenden Zellen, den Neuroendokrinen. Und die Behandlung ist komplett unterschiedlich. Die Operation ist bei beiden Optionen, aber bei den Neuroendokrinen ist typischerweise keine Chemotherapie sinnvoll.
Und spielt das Geschlecht eine Rolle?
Männer sind häufiger betroffen als Frauen. Bei Männern ist es zehnthäufigste Karzinom mit allerdings dritthäufigster Todesursache. Also es versterben sehr viele Männer an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Bei den Frauen ist es die sechsthäufigste Todesursache. Und wie gesagt, die treten seltener bei Frauen auf. Was so ein bisschen vielleicht an den Risikofaktoren Alkohol und Rauchen liegt. Ja, ansonsten chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung als Risikofaktor. Und es ansonsten viele auch ohne Risikofaktoren das entwickeln im Alter.
Wenn Sie jetzt sagen, also es ist unter den Top 5 oder Top 10 der Todesursachen, wie häufig tritt denn überhaupt so ein Pankreaskarzinom auf?
Statistisch gesehen in Deutschland 20.000 Mal pro Jahr. Das ist natürlich deutlich weniger als Dickdarmkrebs oder Brustkrebs oder Prostata. Das ist deutlich seltener, auch als Lungenkarzinome. Aber wie gesagt, dadurch, dass sie häufiger sterben, ist die Todesursache deutlich, deutlich höher als die anderen Karzinome.
Und ich weiß gar nicht, ob wir es vorhin schon gesagt haben, aber wir haben jetzt ja seit 2024 das Viszeral-Onkologische Zentrum zertifiziert, wo auch das Pankreasmodul mit drin ist. Wie sieht denn die Behandlung bei uns denn im Krankenhaus aus? Also wann kommen die Patientinnen und Patienten zu uns? Und wie verläuft quasi der Weg bei uns im Haus?
Da ist es so, dass die Patienten, bei denen der Tumor im Kopfbereich liegt, häufig einen Aufstau der Gallenwege haben, dadurch ein Ikterus entwickeln. Das ist eine Gelbfärbung der Haut und der Augen. Und dadurch auffallen, diese kommen dann nicht selten über die Notaufnahme oder von niedergelassenen Ärzten eingewiesen. Und dann gibt es die andere große Gruppe, die in Ultraschalluntersuchungen auffallen mit entweder Zysten in der Bauchspeicheldrüse oder Tumoren, Raumforderungen in der Bauchspeicheldrüse, die dann hier weiter untersucht werden.
Das heißt, die kommen dann von den zuweisenden Ärzten?
In der Regel ja. Also wenige über die Notaufnahme, weil sie plötzlich bemerkt haben, dass sie gelb werden. Der Großteil kommt über niedergelassene Ärzte, die auch teilweise bei unklarem Gewichtsverlust dann Untersuchungen angefordert haben, die dann Tumore gezeigt haben und dann den Weg zu uns finden.
Und was gibt es dann bei uns für Therapiemöglichkeiten? Sie haben ja eben auch gesagt, ein Teil ist mit Chemotherapie noch und ein Teil nicht. Ich kenne die Fachbegriffe gerade nicht mehr, aber was gibt es denn hier bei uns vor Ort für Möglichkeiten dann?
Bei uns wird neben der umfangreichenden Diagnostik in der Gastroenterologie dann über die Tumorkonferenz Empfehlungen ausgesprochen, wie die weitere Behandlung stattfinden soll. Leider nur bei ungefähr 10% der Patienten gibt es die Möglichkeit der Operation als primäre Operation. Das geht nur, wenn der Tumor auf die Bauchspeicheldrüse beschränkt ist und keine Fernmetastasen hat und auch die großen relevanten Gefäße nicht betroffen sind im Bauchraum. Dann gibt es die primäre Operation, die bei uns durchgeführt wird, entweder laparoskopisch minimalinvasiv chirurgisch oder offen chirurgisch. Danach findet wieder eine Tumorkonferenz statt und dann wird typischerweise bei einem Karzinom, also Adenokarzinom, eine adjuvante Chemotherapie, also eine anschließende Chemotherapie empfohlen, die dann durch kooperierende ambulante Onkologen durchgeführt werden.
Und wie läuft da die Zusammenarbeit? Also Sie haben ja schon gesagt, die Diagnostik ist sehr umfassend. Was beinhaltet das dann alles?
Das ist typischerweise eine CT-Schnittbildgebung, um die Gefäße darzustellen und den Tumor. Dann eine MRT-Untersuchung ist mittlerweile auch in der neuen S3-Leitlinie Pankreaskarzinom empfohlen, um eine Metastasierung in der Leber sicher auszuschließen. Immer ein CT des Thorax, um Metastasen in der Lunge auszuschließen. Und fakultativ, also noch zusätzlich möglich, sind Endosonographie, also Ultraschall über eine Endoskopie, gegebenenfalls mit Probenentnahmen zur Untersuchung der Zellen des Tumors.
Wie häufig kommt es vor, dass neben der Bauchspeicheldrüse noch andere Organe betroffen sind?
Naja, da nur 10% der Patienten primär operiert werden können, das heißt einen komplett operablen Befund haben, haben einen Großteil leider Fernmetastasen in Leber oder Lunge. Und ein kleinerer Anteil sind noch Patienten, die zwar keine Fernmetastasen haben, aber lokal die Äste der Bauchschlagader ummauern und dadurch auch nicht mehr operabel sind. Das heißt, sicherlich über 50% der Patienten fallen schon mit einer Metastasierung auf.
Und wie sieht dann die Nachsorge aus, nachdem die bei uns im Haus sind? Also wie kommen die dann nochmal wieder zu uns oder machen das dann die niedergelassenen Ärzte oder wie kann ich mir das vorstellen?
Die Nachsorge in Form von Verlaufsuntersuchungen, die meist im 3-6-monatigen Abstand stattfinden, werden von den behandelnden Onkologen durchgeführt. Wir werden gegebenenfalls hinzugezogen über die Tumorkonferenz, wenn es auffällige Befunde gibt. Das ist nicht ganz einfach, weil nach der S3-Leitlinie gibt es keine standardisierte Nachsorge. Wird aber trotzdem von den meisten Onkologen durchgeführt.
Und warum ist es wichtig, dass wir das Zentrum haben zertifizieren lassen? Also was bringt das für Vorteile?
Ja, das ist immer die Frage, inwiefern Zertifizierungen relevant sind für die Patientenversorgung. Also grundsätzlich kann man bei strukturierter Patientenversorgung davon ausgehen, dass das weniger vergessen wird, dass es nach Leitlinien durchgeführt wird, die Therapie, die Diagnostik, die Nachsorge etc., sodass meiner Meinung nach die Patienten insgesamt besser versorgt sind.
Und kann ich denn auf irgendwas achten? Also ist das Pankreaskarzinom, ist das vererbbar oder wie, also gibt es Vorsorgemöglichkeiten oder ist es tatsächlich in Anführungsstrichen willkürlich, wenn da was entsteht?
Die Schwierigkeit beim Pankreaskarzinom ist, dass es relativ spät Symptome macht, teilweise gar keine, gerade im linksseitigen Bereich, wo der Tumor keine Gefäße oder Gänge zumacht. Typische Symptome gibt es 4 Stück. Das ist einmal die Bauchspeicheldrüsenentzündung, die Zuckererkrankung, die neu aufgetretene, dann der Gewichtsverlust der Ikterus, wie schon gesagt, die Gelbfärbung der Haut. Das sind eigentlich die 4 einzigen richtigen Symptome. Und die treten halt, wie gesagt, leider relativ spät auf. Bei reinen Untersuchungen, Vorsorgeuntersuchungen wie bei Dickdarmspiegelung ist es bei der Bauchspeicheldrüse schwierig. Da gäbe es als einzige Diagnostikum die CT-Untersuchung, die das sicher untersuchen könnte. Und da ist aufgrund der Strahlenbelastung nicht gerechtfertigt, die regelhaft durchzuführen. Und es ist so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Tumor detektiert, so gering ist, dass man so hohe Untersuchungszahlen durchführen müsste und Kosten hätte, dass es das nicht rechtfertigt. Deswegen gibt es keine Vorsorgeuntersuchung für das Pankreaskarzinom.
Aber glauben Sie denn, so, wenn Sie grundsätzlich jetzt mal in die Zukunft schauen, gibt es da noch Möglichkeiten, also in allen möglichen Bereichen, also jetzt Vorsorge oder auch die Therapiemöglichkeiten mit Hinblick, weiß nicht, Robotik, macht das Sinn? Ist das überhaupt sinnvoll, mit Robotik zu arbeiten oder ist da noch Spielraum?
Absolut, also in allen Bereichen. Fangen wir an mit der Vorsorge. Da wird es sicherlich irgendwann Blutuntersuchungen geben, die uns Hinweise geben, die verwertbar sind. Das sind irgendwelche Tumorantigene, die im Blut vielleicht untersucht werden können. Es gibt ja jetzt schon die Tumormarker, die aber leider nicht spezifisch genug sind. Aber da wird es noch andere Eiweiße geben, die man langfristig untersuchen kann. Oder auch Gensequenzen. Oder mRNA-Sequenzen. Das zur Vorsorge wird es irgendwann geben. Und dann für die Therapie, die operative Therapie, haben wir jetzt bereits schon den Einsatz des OP-Roboters, der zwar noch nicht in der Fläche Einsatz findet, aber bei uns auch jetzt genutzt wird für die linksseitigen Resektionen und langfristig auch für die Kopfresektionen. Wobei die Operationen durch den Roboter noch deutlich länger sind und teilweise dann 7-8 Stunden dauern, sodass es sicherlich nur in Einzelfällen sinnvoll ist und auch nur begrenzt von zusätzlichen Nutzen für die Patienten ist. Was die Systemtherapie, also die Therapie über den Blutweg angeht, wird es wie in allen Tumorerkrankungen im Bereich der Immuntherapie Fortschritte geben. Aktuell sind wir da beim Pankreaskarzinom leider extrem schlecht aufgestellt, weil wenig Target-Gene, also Gene, die man mit einer Behandlung angreifen kann, bekannt sind. Und da auch die Studien alle bisher nicht vielversprechend sind. Aber auch da wird es in der Zukunft sicherlich bessere Optionen geben.
Und glauben Sie, dass man durch diese Änderung oder durch die, was auch immer die Zukunft bringt, es möglich ist, die Mortalitätsrate zu senken? Oder ist der einfach so aggressiv und so böse, in Anführungsstrichen, dass es echt schwierig ist?
Im Augenblick haben wir so 5-Jahres-Überlebensraten von 30%. Was die operierten Patienten angeht, über alle Tumorstadien hinweg. Da gibt es natürlich die UICC1-Stadien, also die mit sehr kleinem Tumor, nicht metastasiert, kein Lymphknotenmetastasen. Die sind deutlich besser, teilweise 50% und mehr. Aber insgesamt sind wir da mit den 5-Jahres-Überlebensraten um 30% knapp drunter bei den Operierten. In den letzten 20 Jahren kaum besser geworden. Und das liegt eindeutig an der Systemtherapie, weil wir halt außer der klassischen Chemotherapie, wo es unterschiedliche Kombinationen gibt, die allerdings auch sich in den letzten 10, 15 Jahren nicht verbessert haben, nicht verändert haben, da sind wir im Augenblick nicht viel weiter. Es gibt in einem palliativen Setting, also wenn man es, wenn ein Rezidiv besteht oder irresektabler Befund wegen Fernmetastasen, gibt es langsam den Einsatz einzelner Antikörper, aber auch da gibt es keine wirklich überzeugenden Daten.
Tragisch, oder? Ja.
Im Augenblick ist das noch nicht so das Highlight zu sehen. Da müssen wir noch, denke ich, eine ganze Menge Studien durchführen.
Aber das ist ja im Doing, also das passiert ja.
Genau, obwohl auch da ist es leider übersichtlich. Also bei den kurativen Therapieansätzen, das heißt Chemotherapie zusätzlich zur Operation, ist keine Studie in sich, die uns da wirklich weiterbringen wird. Man hatte lange Zeit daran gedacht, also davon überzeugt gewesen, dass man mit einer neoadjuvanten, also einer Chemotherapie vor der Operation, bessere Ergebnisse erzielen würde. Da gibt es viele Studien zu, die sehr uneinheitlich sind und wo es keine eindeutigen Zeichen gibt, dass das einen klaren Vorteil gibt, vor der Operation eine Chemotherapie durchzuführen. Da die Patienten nicht selten älter sind, kann das auch kontraproduktiv sein. Viele Studien zeigen, dass mindestens 10% der Patienten wegen der Chemotherapie die Operation gar nicht erst erreichen. Also insofern, das kann sogar auch mal einen negativen Einfluss haben.
Ja, spannendes Feld trotzdem.
Ja, auf jeden Fall. Und klar, irgendwann wird sich da noch was verbessern, was die Systemtherapie angeht. Aber im Augenblick ist die Operation das Einzige, was Heilung in einem kleinen Prozentsatz verspricht.
Ja, ich glaube, ich wäre soweit durch mit meinen Fragen. Haben Sie noch irgendwas, was Sie berichten möchten, wovon Sie erzählen möchten?
Eine Sache fällt mir gerade auf, vor allem die, wo man so ein bisschen den Fokus drauf legt, ist möglichst Vorstufen zu erkennen des Pankreaskarzinoms. Und da sind die Zysten spielen eine große Rolle. Es gibt diese IPMN, das ist die Abkürzung für intraduktale papillär mucinöse Neoplasien der Bauchspeicheldrüse. Das sind so zystische Formationen, die halt so Mucin, also Schleim, beinhalten. Und in gewissen Konstellationen und Risikofaktoren können aus diesen Adenokarzinome, also typische Bauchspeicheldrüsenkrebs, entstehen. Und da ist es so ein bisschen das Ziel, diese zu operieren, wenn sie gewisse Risikokonstellationen aufweisen, um die Karzinomentstehung zu verhindern. Und das ist auch ein Thema, was immer mehr forciert wird, wo auch die Diagnostik immer besser wird und die Empfehlungen, da gibt es unterschiedliche Leitlinien, immer besser werden. Da ist noch eine gewisse Möglichkeit, sodass man noch dem Karzinom zuvorkommt. Also das ist eine Strategie, die auch relativ gut verfolgt wird.
Wäre ja schön.
Genau, ja.
Ja, wenn Sie sonst nichts weiter haben, habe ich noch ein paar Entweder-Oder-Fragen.
Ich bin gespannt.
Entweder-Oder.
Telefonieren oder Mail schreiben?
Telefonieren.
Früher Vogel oder Nachteule?
Nachteule.
Fragen von PatientInnen oder von Angehörigen?
Patienten immer, ja, klar.
Und die letzte Frage, Obst oder Schokoriegel?
Oh, Schokoriegel.
Muss manchmal sein, ne?
Ja.
Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Gerne, gerne, immer wieder.
Und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Nachmittag.
Ja, danke, wünsche ich auch.
Tschüss.
Tschüss.